heimlich zusammen joggen, das war ja wohl das allerletzte. In mir fraß die Wut, jedes letzte Fünkchen Verstand, das weiß ich heute. Denn es kam alles ganz anders. Eigentlich hätte ich selbst drauf kommen können, wenn ich auch nur ein bisschen nachgedacht hätte. Noch heute ist es mir unangenehm zu erzählen, was dann geschah.
Drama.
Carbonara.
Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen bei Drama Carbonara.
Willkommen.
Servus, grüß euch.
Wie geht's euch, Tatjana, Asta?
Gut.
Alles gut.
Ja, gut.
Wir haben heute wieder einen wirklich wunderbaren Gast an unserem Tisch. Und zwar, das muss ich jetzt klauen, ist das, du wurdest mal so genannt, Anarcho-Poetin mit Kultstatus. Willkommen, liebe Stefanie Sacknagel.
Hallo, danke für die Einladung.
Servus.
Hallo.
Du hörst die Hörerinnen und Hörer gerade applaudieren.
Yeah. Wir sind schon ein bisschen geehrt und wir waren auch ein bisschen lästig, muss ich sagen.
Du vor allem.
War mal lästig?
Steffi, war mal lästig?
Ja. Nein, also ich finde das ja auch ganz gut, weil ich ja oft Dinge nicht beantworte, weil es mir am Arsch geht, sondern einfach, weil ich halt durcheinander komme im E-Mail-Eingang und dann auch wieder mal dann wieder keine Zeit habe und dann ist aber plötzlich eine Phase, wo ich ein bisschen Zeit habe, also es war schon okay.
Sehr gut.
Also, sehr gut, danke für die Absolution.
Ich habe mal kurz gedacht, scheiße, vielleicht vergraul ich sie, aber ich habe mir gedacht, ich habe dir dann geschrieben, du bist es uns wert, dass ich lästig bin und deswegen freue ich mich, dass du heute da bist.
Willkommen.
Ja, danke. Ich weiß gar nicht, müssen wir erklären, was die Stefanie macht?
Ja.
Schon.
Ich hätte jetzt gesagt, du bist Schriftstellerin.
Korrekt? Ja, das ist so das Label, das ich halt habe als Künstlerin, auch wenn man mich so quasi handelt im Business und so, ist mein Stempel schon irgendwie Schriftstellerin. Aber ich sehe mich eigentlich so in so unterschiedlichen Genres. Also ich sehe mich eher so als, also es gibt halt so verschiedene Sachen, Influencerin, It-Girl.
Ja, It-Girl auf jeden Fall.
Cartoonistin.
Ja, Cartoonistin. Also, ja. Meine Hauptsache ist eigentlich nicht, dass ich daheim sitze und Bücher schreibe, sondern zum Beispiel jetzt vor dem Lockdown habe ich mich viel mehr als Cartoonistin gefühlt, weil ich eigentlich nur gezeichnet habe. Und wenn ich sehr viele Lesungen mache aus meinen Kurztexten, dann fühle ich mich eher ein bisschen so wie ein Comedian, weil das so sehr humoristische Lesungen sind, mit lauter so Brachialwitzen. Mhm. Genau, kommt immer ganz drauf an, in welcher Phase ich so bin.
Wenn du jetzt so einen Lebenslauf schreiben müsstest, was würdest du da, wie würdest du es da formulieren? Oder, weil ich musste das nämlich jetzt vor kurzem mal machen und da gibt es diesen Punkt mit besondere Eigenschaften. Mhm. Was würde da stehen?
Besondere Eigenschaften? Mhm. Mhm. Extrem lange Wimpern.
Normal für It Girl.
Extrem kleiner Hund.
Keine Fake Lashes. Ja, das ist es auch, glaube ich, so. Ja.
Schön.
Das bringt uns auf den Punkt, gell?
Ja. Führerschein?
Nein, das habe ich im Lockdown angefangen zu machen. Habe aber ein bisschen Angst, dass ich einer dieser Kandidatinnen werde, die den nie fertig machen. Weil am Anfang war es lustig, weil es was Neues ist. Dann habe ich angefangen, musste ich plötzlich in der Stadt fahren. Und mein Fahrlehrer gibt mir ganz das Gefühl, ich bin echt ganz besonders untalentiert. Oh, und jetzt merke ich so die ersten Frustrationen kommen. Und ich bin jemand so, der keine sehr hohe Frustrationstoleranz hat. Aber schauen wir mal. Also ich glaube, ein Lockdown bräuchte es noch, dass ich ihn fertig mache. Ich hoffe auf Herbst.
Ich habe da zu viele gute Connections, da reden wir nachher noch drüber.
Mhm, okay, klingt gut.
Du, und Fremdsprachen?
Deutsch, Englisch, ja, Schulfranzösisch.
Macht sie gut im Lebenslauf, Schulfranzösisch.
B2.
Was wird da bei euch stehen bei den besonderen Eigenschaften? Besondere Kenntnisse, glaube ich, steht da eigentlich.
Besondere Kenntnisse?
Ja.
Mhm. Excel,
Word. Obfrau einer elternverwalteten Kindergruppe.
Super, oder?
Ja, ist gut. Und ich habe mir gedacht, so nach dieser ganzen Homeschooling, Homeoffice-Scheiße, will ich eigentlich Familienmanagerin in meinen Lebenslauf schreiben. Ich finde das mega wichtig. Ich war ohne Scheiß Familienmanagerin.
Es sind fucking Skills einfach. Ja.
Das gehört da rein.
Ja, das finde ich auch immer so schräg. Ich habe so eine Freundin, die ganz früh Mutter geworden ist und mittlerweile schon drei Kinder großgezogen hat. Und es wird aber in ihren Bewerbungen immer so als Defizit angesehen, ja. Wo ich mir denke, sie hat so viel mehr Fähigkeiten als wir alle, die jetzt so mit Ende 30 überlegen, ob wir vielleicht Mitte 40 mal Kinder wollen oder so. Mhm. Einfach die sie gar nicht, also die so selbstverständlich sind, eben so organisatorische Skills. Mhm. Und das finde ich so schräg, dass das so null anerkannt wird, gerade auch im Sozialbereich, weil es ja eigentlich eh eher linker ist. Und
stimmt total. Ja, und ich habe mir das deshalb wirklich fix vorgenommen, dass ich das so mache. Also jetzt natürlich nicht nur durch die Corona-Zeit, aber auch, ja, das war quasi Anlass, dass ich mir dachte, das gehört da rein.
Aber ich habe mir vorher gedacht, über meine besondere Eigenschaft, und mir ist als erstes intuitiv eingefallen, ich war zeitlang beste Mutter. Ah. Und das finde ich total ein Skill. Also ich habe es nicht die ganze Zeit durchgehalten, aber so ein paar Jahre lang war ich beste Mutter. Ja, es war so ein Endboss-Skill, ich bin darauf urstolz. Ich war wirklich toll. So habe ich einen Run gehabt.
Urgut. Ja. Aber ich gebe euch recht, das ist nicht crazy, ne? Dass man alles, was sie im Privatleben an Skills, sie Privatleben, aber so nicht im beruflichen Kontext an Skills irgendwie erarbeitet, dass es eigentlich in so einem Lebenslauf nichts verloren hat.
Ja, und vor allem gerade eben, wenn ich mir denke, so Ding, was wie drei Kinder groß sind, also das setzt halt so eine enorme Stressresistenz voraus und halt auch ja, alles immer im Überblick haben, also das lässt sich extrem anwenden auf alle Lebensbereiche.
Und irgendwie. Du hast total recht, weil es ist natürlich, eigentlich wird es eher als Defizit wahrgenommen, ne? Mhm. Ah, die hat Kinder, aha. Na, warum haben sie Lücken im Lebenslauf quasi? Mhm. Die Lücken müsste man füllen mit, habe ein Kind geboren und das war schon das dritte und habe mich darum gekümmert und es lebt noch.
Also in deinem Lebenslauf auf jeden Fall, liebe Steffi, steht auch wahrscheinlich die Bildende und es steht wahrscheinlich auch deine tollen Callcenter-Erfahrungen drin. Mhm.
Wahrscheinlich würdest du die auch reinschreiben, die Callcenter-Erfahrungen, weil man passt ja doch den Lebenslauf immer so an.
Naja, ich muss sagen, es hat sich auch ein bisschen meine Position geändert in meiner Künstlerin-Karriere. Also ich fand es eigentlich am Anfang immer extrem lustig, immer reinzuschreiben Callcenter, weil gerade im Kunstbereich ist oft so, es ist eine sehr prätentiöse Szene und es geht oft darum, so ein bisschen zu posen, irgendwie cool zu sein. Und deswegen fand ich es lustig, so absichtlich überall zu schreiben. Mhm. Mein einziger Skill ist halt 2 Jahre Callcenter-Erfahrung. Und jetzt habe ich das schon ein bisschen vergessen, weil tatsächlich mittlerweile habe ich schon so viele andere Sachen gemacht, dass ich jetzt so eine normale Künstlerbiografie habe, was eh ein bisschen fad ist. Aber das
schade,
ist halt
du könntest das als Anfangspunkt behalten eigentlich in deinem Lebenslauf.
Ja, voll, ja.
Habt ihr da auch so ein Battle miteinander gehabt, so im Team, so wer jetzt die meisten Daueraufträge irgendwie checkt?
Nein, also ich bin in diesem Callcenter sehr lang geblieben, weil es, glaube ich, das gemütlichste Callcenter in ganz Wien war. Sonst habe ich es ja nie länger als 2 Monate in irgendeinem Job ausgehalten. Also ich bin dann einfach nicht mehr hingegangen. Und dort war allen alles so wurscht. Mhm. Auch wenn man wirklich, wenn ich urverkatert war und die Leute schon nur noch angefeuert hat am Telefon die ganze Zeit, es hat nie irgendein Chef irgendwas gesagt, deswegen bin ich da auch sicher 3 Jahre geblieben.
Wahnsinn.
So sehr tolerant waren alle dort und sehr sympathisch und man war auch angestellt, was auch nicht so üblich ist in so Callcentern. Mhm. Ja. Also es gab auch nichts wirklich, was man erreichen musste. Also man war in die Rufnummern Auskunft, wir mussten nichts verkaufen, wir mussten niemandem am Arsch gehen. So Leute haben uns angerufen und wollten möglichst kurz mit uns reden, weil der Anruf so teuer war. Und
okay. Das waren super. Was war die schrägste Anfrage, die du jemals gekriegt hast?
Puh, da waren ständig schräge Anfragen, das kann man gar nicht so sagen. Ich habe auch immer alles aufgeschrieben. Es waren so Sachen wie, also ich kann mich jetzt nur erinnern von meinen eigenen Notizen, aber das blieb einem gar nicht so hängen, weil es irgendwie, weil es eigentlich so normal für einen ist die ganze Zeit. Und wenn man es dann aufschreibt, wird es erst sehr absurd. Ja, so Sachen wie ist die Telefonnummer von Jugoslawien oder weiß nicht genau. Geil. Ja, ständig solche Sachen. Eben, also mein Lieblingsdialog, den ich dann vorlese von meinen alten Büchern, wenn ich so aus den alten Büchern Lesungen mache, ist, wo einer mich angerufen und gefragt hat, er will den Chinesen aus Burgstall. Und dann meine ich so, ja, ein China-Restaurant, wo ist das genau? Können Sie mir die Adresse sagen? Ich finde irgendwie kein China-Restaurant. Und er meint so, ach so, nein, ist sich nicht sicher, ob er ein China-Restaurant hat. Und dann hat er gesagt, ach so, er meint einfach den Chinesen aus Burgstall, den er irgendwie auf der Straße gesehen hat und er will seine Nummer irgendwie. Na. Und dachte, ich kann nicht so suchen nach Chines im Telefonbuch. Ja.
Gott. Also du wurdest quasi wie so ein Google auch behandelt, oder?
Ja, stimmt.
Wie so eine Google-Suchmaschine.
Ja, also ich meine, die rufen auch, ich weiß auch gar nicht, was jetzt mit diesem Callcenter gerade ist, ein Freund von mir ist ja dort geblieben, aber natürlich ist das etwas, was langsam stirbt, die rufen man Auskunft, weil erstens mal ist der Anruf wahnsinnig teuer und zweitens haben immer mehr Leute Smartphones und deswegen haben natürlich auch eher Leute angerufen, die auch ein bisschen noch in einem anderen Jahrzehnt gelebt haben, also weil... Mhm.
Also
niemand meiner Leute. Generation wüsste eigentlich, dass das noch gibt, die rufen man aus.
Also wie die Menschen, die die Hefte lesen und kaufen, die wir in Drama Carbonara lesen.
Das eigentlich. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, ja, ja. Eben, also ich habe auch wirklich so Fragen auch bekommen, wie ist die Nummer von Helene Fischer oder so. Und da meinst du, ja,
wir probieren kann man es.
Ja, voll, ja. Das ist geil. Voll. Aber es waren nicht nur solche Leute, also ich habe ja auch mal geschrieben als Text, dass ich das Gefühl hatte, es rufen nur Leute an, die entweder eben... die eben zu alt sind, das Internet zu benutzen, die es nicht so gecheckt haben oder die einfach zu gestopft sind. Es waren durchaus oft Leute, wo du das Gefühl hast, die sind einfach so, die haben so viel Kohle, dass ihnen das wert ist, einfach um 2 Euro die Minute wo anzurufen und sagen, ach, verbinden Sie mich doch gleich hin. Also weil sie einfach zu faul sind, die Nummer selber zu suchen.
Und hast du dann die Nummer hergeben von der Hyäne Fischer?
Die gab es damals.
Schade, das wäre natürlich ein Master-Move gewesen.
Was tut sich eigentlich in der Burschenschaft Hysteria im Moment?
Also natürlich durch den Lockdown waren auch bei uns Zusammenkünfte schwieriger möglich, aber jetzt, wo es wieder losgeht, lebt es ja auf. Aber ich kann natürlich, ich werde halt am öftesten zu Hysteria gefragt, weil ich einer der Personen bin aus der Hysteria, die am meisten in der Öffentlichkeit stehen und kann aber auch nicht so viel sagen. Also ich werde auch immer wieder gerügt, weil ich dann oft zu locker bin mit Infos und sollte man eigentlich angewöhnen zu sagen, das geht niemandem was an, es ist eine Burschenschaft, was das interne
betrifft. Also wir Frauen fühlen, das geht uns alle was an, finde ich, weil es ein Zeichen ist irgendwie, deswegen will man es wissen, oder?
Ja, ja, klar. Du vielleicht trotzdem für die Hörer und Innen, die das nicht kennen, kurz sagen, was es ist?
Zum Beispiel.
Ah, okay. Mhm. Die Burschenschaft Hysteria ist einfach eine Burschenschaft, wie es andere Burschenschaften gibt im ganzen deutschsprachigen Raum. Und sie beansprucht für sich auch, dass sie wahrgenommen wird als die älteste Burschenschaft Österreichs zumindest, denn sie wurde 1810 gegründet. Und unsere Gründungsgeschichte ist weit zurückreichend und eigentlich meinen wir, dass Burschenschaften eigentlich Frauenverbände waren und dass das dann rechtsextreme Männerbünde nachgemacht haben. Hm. Und deshalb ist das so eskaliert mit diesen ganzen deutschnationalen Burschenschaften, weil wir der Meinung sind, Männer sollten sich eben nicht unbetreut treffen in Kellern und irgendwelche komischen Ideen aushacken. Genau, und was wir machen, wir sind eben ein starkes Netzwerk von Frauen, viele noch aus dem Studium und wir machen das, was Burschenschaft machen, Lieder singen, Bier trinken, uns gegenseitig in der Karriere weiterhelfen und wir sind auch politisch engagiert in der Hinsicht, dass wir uns sehr stark engagieren fürs Matriarchat. Wir sind der Meinung, dass das Matriarchat halt die einzige zukunftsträchtige Gesellschaftsordnung ist und machen da halt Informationsveranstaltungen, Vorträge, Aktionen im öffentlichen Raum und so weiter.
Steffi, darf ich dich fragen, wie hast du diesen Kalender gefunden, den die Innsbrucker Burschenschaft rausgeben hat?
Schön, also ja. Ich finde es ja auch schön, dass wir so vernetzt sind, dass ja. Ist ja auch ein Teil von Burschenschaft, dass man sich nicht nur da jetzt irgendwie auf Wien bezieht, sondern wir haben eine Burschenschaft, mit der wir sehr eng sind, in uns, Innsbruck, in München, in Jena mittlerweile. Also Burschenschaften, die wirklich das traditionelle Burschenschafterbild verkörpern, nämlich das des Frauenverbunds. Genau, und des matriarchalen Frauenverbunds vor allem.
Und wie ist es so, wenn man so eine Art Uniform trägt? Wie fühlt sich das an?
Ja gut, also ich finde, das ist ja auch ein Teil, warum man sich in sowas engagiert. Manche sagen, das ist so ewig gestrig oder so, aber genau diese Dinge gehen in unserer Gesellschaft immer mehr verloren, nämlich, Pflichtbewusstsein, Traditionsbewusstsein, Pflege von Ritualen, all diese Dinge. Und
Alle diese Dinge, glaube ich tatsächlich, dass sie wichtig sind für Gesellschaft.
Genau, und in dieser Burschenschaft kann man sie eben pflegen, man singt gemeinsam und das trägt schon sehr dazu bei, dass man sich auch wirklich verbunden fühlt und das als Lebensbund auch wirklich ernst nimmt.
Also ich hatte mal die Ehre mitzumarschieren im September 2019, über den Ring schweigend, quasi das Matriarchat zu feiern und den Männern ihr Wahlrecht abzusprechen und so, weil ich schon genug Blödsinn gemacht habe. Ich fand das sehr, sehr schön. Also wir haben das Patriarchat zu Grabe getragen, dann am Schwarzenbergplatz, das war großartig. Und es war irrsinnig gut organisiert und die Reaktionen der besonders Männer am Rand von dieser Demo, also der Ring war halt gesperrt, war einfach best.
Ja. War so gut. Wie waren die Reaktionen von den Männern?
Es waren also ganz, wir sind relativ weit vorn gegangen und es gab so Fahnen, wo halt dann draufsteht, so nieder dem Patriarchat und so. Und in altdeutscher Schrift, und die Männer haben das halt so gelesen, die am Rand standen, haben es so kurz gebraucht, um zu verstehen, was steht da, was wollen die? Und dann diese Mischung aus Wut und kompletter Orientierungslosigkeit.
Wirklich?
Finde ich, da musste ich dem Thema, das kann dem nur zustimmen. Ja, also ich finde... Die Reaktionen des Außens.
Ja, wie gesagt, also bevor ich der Burschenschaft beigetreten bin, war ich auch eher so, ja, klassische linke Feministin, die halt irgendwie so eher, wie soll ich sagen, Tradition gegenüber sehr skeptisch ist und auch Ritualen oder wie soll man sagen, Folklore gegenüber sehr skeptisch ist. Und da habe ich zum ersten Mal verstanden, das macht natürlich schon Sinn, alte Bräuche zu pflegen, wie in der Hysteria, die seit 200 Jahren existieren, dass das auch wirklich... etwas mit einem macht und einen erhebt.
Und ja. sie ja dessen zu bedienen, um gewissermaßen ein bisschen die Absurdität des anderen zu zeigen. Ne? Weil es ist ja sehr, es gibt immer zeitgemäße Entwicklungen in allen Dingen. Mhm. Und da sind aber diese klassischen deutschen nationalen Burschenschaften ja irgendwo vor 100 Jahren stecken geblieben. Also da gab es überhaupt keine Entwicklung, hat man das Gefühl.
Ja, also wir sind der Meinung, dass die halt einfach unsere Sachen weggenommen haben und damit ins Absurde
gezogen haben?
Ja, genau.
Also, ja, okay. Ich sage nur Scherzelwand.
Sagt ja, der? Also wir sagen, also weil oft wird so, das ist der, wenn er verschiedene Dinge unterstellt, eben zum Beispiel eine Satire-Burschenschaft zu sein. Und unsere Meinung ist, die anderen Burschenschaften, also die mit den Männern, das sind Satire-Burschenschaften.
Und die mit den Scherzelwänden. Kennst du diesen Begriff?
Scherzelwänden.
Ja, bei den schlagenden Burschenschaften wird den Leuten ja so
das Scherzel vom Kopf. Ja, klar.
Teile aus ihrem Gesicht rausgescherzelt.
Ja.
Und da gibt es dann so eine Art Türpfosten, wo dann diese kleinen Hautfetzen so dran genagelt werden.
Genau, ja,
das haben wir ja dran genagelt. Also das kann sie nur um ein Satire-Projekt haben.
Ja, Aktionismus.
Okay, wir sind ein bisschen abgedriftet gerade. Wollen wir vielleicht zu der Geschichte überleiten?
Sehr gern.
Ich habe keine Ahnung, wie jetzt von der Scherzelwand auf das Thema.
Du hast ja ein Buch geschrieben, das heißt Fitness. Und genau darum geht es halt.
Ja, also ich finde, das passt generell sehr gut, weil zum Beispiel auch bei der Hysteria geht es ja auch darum, da wird ja auch dann manchmal so von Medien behauptet, ja, das sind so Emanzen, die Männer hassen oder so. Und uns ist immer ganz wichtig zu betonen, halt Männer zu schützen und auf Männer aufzupassen und deshalb auch Männer aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen, um sie selbst zu schützen, um sie nicht zu überfordern. Ja,
zurück hinter den Herd.
Und der männliche Körper und die männliche Gesundheit, ich finde, das sind alles Themen, die da auch für uns als Burschenschaft wichtig sind auf jeden Fall.
Super, dann lesen wir das im Geiste der Burschenschaft.
Hervorragend.
Wenn Männer abnehmen. Yvonne R. 42, genauso alt wie ich. Ich wünschte mir den gemütlichen Bruno zurück. Steffi, es gibt nur eine Regel. Wenn du das Heft haben willst, dann schreist einfach Drama Carbonara Baby und kriegst es. Irgendwann wirst du es merken, da juckt es dir und dann, du kannst so oft schreiben, wie du willst.
Und du kannst so oft, wie du magst, zwischenreden, wenn dir was einfällt oder wenn dir irgendein Lied dazu einfällt, dann lass es einfach raus, weil wir haben eine Spotify-Playlist, wo wir die ganzen Schinken reinhauen und genau, und du kannst auch so oft lesen, wie du willst. Quasi diejenige, die die Regel, die Regel hat, gell?
Die fängt an.
Fängt an.
Okay.
Schon immer war mein Mann ein gemütlicher Kuschelbär, der am liebsten Leckereien in sich hineinstopfte und anschließend auf dem Sofa lag. Als er dann aber immer mehr zunahm, wollte ich etwas für seine Gesundheit tun und schenkte ihm ein Buch über Ernährung. Was ich damit angerichtet habe, wäre fast in eine Ehekrise gemündet. Hast du es jetzt? Es gibt gar keine Ehekrise.
Ich wollte gerade sagen, es ist gar keine Ehekrise. Okay.
Was ist los?
Aha.
Ich liebe auch Kuschelbären, muss ich dazu sagen.
Ja?
Also mein Traum wäre es ja immer so einen Mann zu haben und ich fütter ihn und er wird immer fetter und dann kann er einfach nicht weg von mir und bleibt immer bei mir.
Das ist schön.
Also viel habe ich bei meinem serbischen Ex-Freund gehabt. Das war sein Plan, glaube ich.
Er wollte dich.
Hey, der Typ hat mich gefüttert, das war nicht normal. Dauernd. Der wollte dauernd irgendwas in mich reinstopfen.
Ah, ja. Ich mache das auch gerne bei Typen. Ja? Ich denke mir, oh schön, wenn sie fettern. Und dann fühle ich mich so schlank nämlich.
Das ist gescheit, ja. Ich habe letztens wieder mal nach langer Zeit so ein richtig geiles wienerisches Wort gehört und das fand ich so super, dass ich es ganz oft ausgesprochen habe, und zwar Bradelfetten.
Ah, ja.
Bradelfetten. Mhm. So ein tolles Wort,
Köstlichkeit.
Oder?
Eine Köstlichkeit, die sie konsumiert, auch sehr schnell auf die Hüften legt. Also ideal.
1:1 quasi.
Bradelfettenbrot füttern.
Instant. Wer weiß, vielleicht, wie heißt sie, die Protagonistin der Geschichte?
Yvonne R42.
Vielleicht füttert sie ihn mit Bradelfetten.
Dann zum Schluss, nachdem er ganz viel abgenommen hat.
So, mein Lieblingswienerwort zurzeit ist gerade Karottenballett für die Emma 48.
Ja, sehr schön. Ah, das habe ich noch nie gehört.
Das ich auch nicht.
Das finde ich super. Mhm. Und jetzt fange ich zu lesen an.
Okay.
Mein Lieblingswienerwort ist Schastrommel.
Ja, aber schon länger, oder?
Immer schon. Das ist der Oldschool-Classic irgendwie.
Schastrommel.
Schastrommel.
Gib mir noch eine Portion von dem ausgezeichneten Kartoffelgratin, sagte Bruno.
Gratin?
Gratin.
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 Kartoffelgratin.
Na, sagte Bruno und hielt mir seinen Teller hin. Und eine zweite Bratwurst könnte auch nicht schaden. Seufzend füllte ich seinen Teller und zeigte auf die Salatschüssel.
Da beginnt es eigentlich schon. Warum nimmt er sich nicht selbst?
Genau.
Ja, eben. Warum bedient sie ihn am selben Tisch?
Und isst sie auch oder bedient sie ihn nur?
Ja, sie isst schon länger nicht mehr, eher offensichtlich.
Vielleicht will sie auch nicht, dass er Kalorien verbrennt beim Selberholen oder so.
Ja. Vielleicht geht die Geschichte doch nur in so romantische Richtung.
Ganz unten. So eine pathologische, leicht pathologische Richtung.
Ja. Nimm lieber mehr davon, sagt sie, während sie auf die Salatschüssel zeigt. Bin ich ein Kaninchen? Sagt er, aß seine Riesenportion auf und legte sich zum Mittagsschlaf auf das Sofa. Hm. Bruno, das kann nicht gut gehen mit dir. Du musst weniger essen und dich mehr bewegen, ermahnte ich ihn wieder und wieder. Aber es hatte keinen Zweck. Er wurde dicker und dicker.
Für mich ist das eher wie so ein Soft-Erotik-Text.
Ja, ja.
Gerade dicker und dicker. Insgeheim war ich froh, dass er den Salat nicht aß.
Frauenpornos und einfach nur dicker und dicker.
Ja, aber gibt es das umgekehrt? Weil es gibt ja eben diesen Feeder-Fetisch und auch Videos dazu, wo Typen halt so eine Frau mästen.
Aha.
Aber umgekehrt wäre das auch cool.
Es gibt es ja.
Ich mag es, ein gutes Kunstprojekt.
Ja, voll.
Vielleicht will jemand total fett werden.
Meldet euch bei uns.
Ja. Meldet euch. Meldet euch, genau.
Du willst fetter und fetter. Melde dich bei Steffi.
Irgendwie finde ich es jetzt auch geil, muss ich sagen.
Ich nicht.
Oh Gott, wo führt das hin?
So. So blieb mir nichts anderes übrig, als Nägel mit Köpfen zu machen. Ich schenkte ihm zum Geburtstag ein Buch über gesunde Ernährung. Das ist Nägel mit Köpfen machen. Sie schenkt ihm ein 9,99 € Buch über gesunde Ernährung.
Urgemein eigentlich so.
Ja, oder? Total respektlos.
Es kommt darauf an, wenn er viel liest und gern liest, das ist ein gutes Geschenk. Wenn er aber nicht gern liest,
das ist ja so.
Verschwendete Liebesmühe.
Außerdem einen Korb voller gesunder Nahrungsmittel und eine Personenwaage.
Oh je.
Boah, das ist voll normale Waage.
Also ich finde, das ist echt schon eigentlich so abusive relationship. Ja. Ja, stell dir vor, ein Mann schenkt dir eine Waage und einen Obstkorb.
Ja, Horror.
Wie ein Buch über gesunde Ernährung.
Na, geht gar nicht.
Vor allem, die haben ja einen gemeinsamen Kühlschrank, oder? Ich meine, sie könnt doch einfach nur, weiß ich nicht, die gehen ja gemeinsam einkaufen.
Ja, geht
einkaufen
sich ja eh nicht
so,
einkaufen,
oder?
Wenn er sich am Tisch bedienen lässt.
Naja, eben.
Ja. Er sollte ja keine Würstchen mehr kaufen.
Ja.
Mein Gott.
Also ich finde, das sollte den Männernotruf anrufen.
Ja, ja, das klingt abusive auf jeden Fall.
Gibt es einen Männernotruf?
Ja, sicher. Klar.
Wie ist die Nummer? 147.
Das dürfen wir nicht sagen.
0699 109.
0190.
Was soll ich denn damit, murrte er. Ein Fernglas wäre mir lieber gewesen. Stimmt, das hat er sich gewünscht.
Damit er so auf seinen Bauch runterschauen kann.
Damit er aus dem Fenster raus die anderen Leute beobachten kann, wenn er nicht rausgehen will, oder was?
Das Fernglas bekommst du auch noch, versprochen. Aber erst, wenn du 5 Kilo abgenommen hast.
Oh, hey. Oh, oh, oh. Ich meine, so ein süßer, dicker Nerd, der einfach ein Fernglas haben will. Meine Waage, das ist so gemein.
Und du sagst so, 5 Kilo noch und dann kriegst du es.
So, weil er geht auch nicht selbst einkaufen. Er kann sich dieses Fernglas auch nicht selbst kaufen.
Nein.
Ich stelle mir den jetzt quasi wirklich so urdick im Bett vor. Der kann sich nicht bewegen, der kann auch nicht mehr nach draußen gehen.
Und er sagt, wo ist mein Fernglas? Evelyn, bring mir mein Fernglas. Evelyn.
Oh Gott. Oh Gott.
Hast du schon wieder Evelyn?
Nein, die heißt Yvonne.
Ach, okay. Scheiße. Evelyn.
Ich hab so viele Evelyn. Sie heißt Evelyn. Also gut, er sagt, 5 Kilo, das dürfte nicht allzu schwer sein. Danach ist aber Schluss.
Ja, da bitte, das ist so eine Scheißreaktion. Meine Reaktion wäre, gut Schatz, ich habe auch Kreditkarten, ich gehe selber einkaufen, Bitch, und bin weg, oder? Dann so, 5 Kilo, na gut, dann, und dann gehst du mir das Fernglas kaufen, oder was? Na geh.
Das sagte er und ich nickte. Nee. Hätte ich zu der Zeit geahnt, wie viel Disziplin mein Bruno entwickeln konnte, ich hätte vielleicht einen Rückzieher gemacht. Aber so gurrte ich nur, du wirst sehen, die paar Kilos sind bestimmt schnell weg. Zeitsprung. Und tatsächlich, er schaffte es schon in den nächsten 3 Wochen, sodass ich ihm das gewünschte Fernglas geben konnte.
Gebitte, halt es nicht aus. Drama Carbonara, Baby. Ich kochte ganz genau nach den Rezepten im Buch, aber das reichte Bruno schon bald nicht mehr. Angestachelt durch die purzelnden Kilos begann er, selbst seine Mahlzeiten zuzubereiten.
Wow, stell dir vor, crazy.
Ja, zurück hinter den Herd, das ist schon mal die richtige Richtung, finde ich.
Und dafür wog er penibel jede Zutat ab, bevor sie in den Kochtopf wanderte. Abends weichte er dicke Bohnen in kaltem Wasser ein, die er am nächsten Tag kochte. Mein Gott, was stinkt denn hier so penetrant, entfuhr es mir, als er das erste Mal den dampfenden Topf auf dem Herd hatte.
Also ich dachte, weil er so Blähungen.
Na, aber weißt du, was er falsch gemacht hat? Das musst du ja, wenn du das einweichst, musst du ja das Wasser eigentlich wegschütten, oder? Und der hat es wahrscheinlich in dem Grindwasser gekocht. Mhm. Das stinkt
vielleicht
ja dann
kannst
irgendwann.
Kannst du einen Leserbrief schreiben?
Ja, das mache ich, die liebe Yvonne. Also mein Gott, was stinkt da? In Hülsenfrüchten steckt erstklassiges Eiweiß, belehrte er mich. Und ich fragte mich, ob es wirklich so eine gute Idee gewesen war, ihm das Buch zu schenken. Brunos Essverhalten änderte sich schlagartig. Die knusprigen Sonntagsbrötchen waren nichts mehr für ihn. Croissants lehnte er ab, stattdessen rührte er sich jeden Morgen seinen Quark mit Leinöl und Tiefkühlbeeren zusammen. Wie du so etwas essen kannst, wunderte ich mich. Das wolltest du doch, sagte er und zeigte stolz seinen Bauch. Guck an, was es bringt.
Ja, aber das muss ja irgendwie taugen. Fettfetisch in Ehren. Mhm. Aber es ist gut, wenn der Mann gerade gut ausschaut.
Aber das wollte sie doch, oder ne?
Ja, also für mich klingt es eher gefährlich, als würde Bruno in eine Essstörung schlittern und Model werden.
Und sie dann verlassen.
Ja, vielleicht ist das dann kurz vor der Ehekrise.
Und sich bei Germany's Next Topmodel bewerben. Es war unübersehbar. Bruno wurde tatsächlich schlanker und schlanker. Hinzu kam ein ganz neuer, für mich ungewohnter Bewegungsdrang. Immer häufiger fuhr er am Abend noch ein Stündchen Fahrrad. Ich schaffe bestimmt 20 Kilo weniger, sagte er an einem Samstagabend und stellte sich einen Plan für morgendliche Joggingrunden auf. Von da an verwandelte er sich total. Mein gemütlicher Bruno-Bär wurde ein sportlicher Aktivist, der nicht mehr still sitzen konnte.
Schrecklich. Ich finde das ja oft so, ich habe im Lockdown sehr viel Online-Dating gemacht und ganz viele Männer wollen sich ja so darstellen in ihren Dating-Profilen als sehr sportlich. Also sie posten halt immer Wanderfotos,
ja,
klettern. Auf den Bouldern, klettern. Und immer wenn ich so sehe, bin ich gleich so urabgetörnt und denke, wow, klingt urstressig. Also schaut urstressig aus einfach so. Der will sicher, mit dem muss man dann die ganze Zeit bouldern gehen.
I agree.
Und am Berg, jeden Tag am Berg rein.
Und auf welche Profile bist du dann angesprungen?
Ja, so Kuschelbären-Brunos halt. Einer guten Torte am Foto.
Okay, du bist auf jeden Fall pro Bruno in der Story.
Also ich fühle voll mit Bruno.
Die absurdesten Fotos, die man, finde ich, von sie in einem Online-Dating-Profil zeigen kann, sind so Taucherfotos. Mhm. Auch ganz viele.
Aha, mit
wo du aber mit Tauchermaske und alles, wo du dann die Person überhaupt nicht siehst. Also das ist einfach nur so, wie heißen die? So
Blurry. Blurry Filter.
Mit einem schwarzen Anzug und Maske und so ein Häubchen auf. Ich weiß nicht, warum man das macht. Nur um zu zeigen, so,
dass man sportlich ist, ja.
Schon mal tauchen.
Und abenteuerlich sein.
Mann, und der Gummi.
Aber wirklich viele Männer machen das, weil ich war dann bei OkCupid, was ja eher so ein bisschen, das sind so mehr so Linke und Kulturleute und sowas.
Ist das so?
Und da habe ich echt so Freunde gefunden, von denen ich weiß, die sind gar nicht so sportlich und nur so Bergsteigerfotos, weil sie glauben irgendwie, dass das attraktiv ist. Und ich, für mich, also es setzt mich sofort unter Druck.
Mhm. Verstehe ich. Naja, zunächst freute ich mich über seine Bewegungslust. Er saß nach dem Abendessen nicht mehr lustlos auf dem Sofa und wollte nur noch fernsehen, sondern hatte selbst die Idee, mit mir schwimmen zu gehen oder eine Radtour zu machen. Als Übersetzerin für technische Texte arbeite ich von zu Hause und sitze oft stundenlang am Schreibtisch. Die Bewegung an der frischen
Luft. Das klingt nach dem langweiligsten Job der Welt. Was? Übersetzerin technischer Texte.
Ist das so, Bedienungsanleitungen?
Ja, ja. Aber auch interessant, oder? Weil oft will man ja mit diesen Zeitschriften wahrscheinlich so auch sein Zielpublikum eine Identifikation bieten. Mhm. Und vielleicht sind die Leserinnen solcher Zeitschriften vor allem so Übersetzerinnen technischer Texte. Oder
so. Das wäre toll.
Also ja. ich finde, das ist eher ein ungewöhnliches Berufsbild.
Ja, eben.
So noch nie.
Eben, es ist sehr unklischeehaft.
Ja, unklischeehaft, ja. Weil es ist normalerweise immer sehr, oder eher sehr klischeehaft.
Eben, ja.
Sekretärinnen, so wenn Assistentinnen überhaupt. Der Geschäftsführung ist schon so.
Bilderkassiererinnen viel.
Ah ja.
Die Bewegung an der frischen Luft tat mir gut, sie regte meine grauen Zellen an, sodass ich hinterher umso mehr und besser arbeiten konnte. Also alles hätte also eigentlich gut sein können, wenn Bruno es nicht so übertrieben hätte.
Da waren, ist er schuld, oder was?
Er ist immer schuld, ist eh klar. Da waren zum Beispiel die Partys mit unseren Freunden. Bruno war für alle nur eine Spaßbremse. Außerdem hielt er ständig Vorträge darüber, was man essen sollte und was lieber nicht. Es war so peinlich. Am liebsten hörte ich gar nicht zu. Aber seine Stimme dröhnte nur so vor Selbstbewusstsein. Nein, ich trinke keinen Alkohol mehr. Wasser ist besser, sagte er zu seinem Freund Martin.
Ein No-Go.
Und schob die Bierflasche beiseite. Nun komm schon, Bruno, ein Bier ist kein Bier, antwortete Martin gutmütig.
Finde ich auch.
Das denkst du, Prost, Prost, gell?
Prost, Prost.
Das denkst du, antwortete Bruno dann. Was meinst du, woher dein dicker Bauch kommt? Dabei stupste er Martin mit dem Zeigefinger auf seine Mitte und hielt ihm einen weiteren Vortrag. Mein Gott, war das entsetzlich. Natürlich gaben die Männer mir die Schuld. Warum musstest du Bruno so ein blödes Buch schenken,
sagte Martin. Als wüssten sie Bescheid, dass sie ihm das Buch geschenkt hat,
bitte. Er hat sicher erzählt, oder? Das ist ja quasi seine Bibel jetzt.
Aha.
Oder? Drama, Carbonara. Warum musstest du Bruno so ein blödes Buch schenken, sagte Martin zu mir und stopfte sich vor lauter Frust noch mehr Pommes. Frites in den Mund. Ich konnte doch nicht ahnen, dass es solche Ausmaße annimmt, murmelte ich kleinlaut. Da tänzelte Martins Frau Veronika herbei. Sie blieb abrupt vor Bruno.
Die macht ihm jetzt sicher Komplimente.
Sie blieb abrupt vor Bruno und mir stehen und schob sich die Sonnenbrille von der Nase ins Haar. Aber bevor ich weiterlese, hier ist das Foto von Bruno, so hat er ausgeschaut. Er entwickelte einen ungewohnten Bewegungsdrang.
Hätte es einen Swipe von dir gegeben?
Ja, Swipe nach rechts.
Gehen, oder? Ja, von mir auch übrigens, ganz sicher.
Also ich dachte zum Beispiel, bevor ich Online-Dating gemacht habe, dass ich gar keinen Typ habe. Und dann habe ich so mal geschaut, wenn ich alle nach rechts geswiped habe und sie haben einfach genau gleich geschaut.
Das ist bei mir auch so. Voll. Und bei dir auch, du hast voll einen Typ. Du hast nicht voll einen Typ. Du bist flexibel.
Ich mag es halt groß. Je größer
sie sind halt alle groß, das stimmt.
Aber ob die denn ein bisschen dicker oder dünner sind, ist wurscht. Okay.
Ich mag halt Bart. Ich finde Bart super.
Ich finde Bart auch super. So. Ich finde Brusthaare toll.
Ja, ich auch.
Ich nicht.
Naja, sonst, also auch meine Boyfriends haben sehr unterschiedlich ausgeschaut. Aber dann, wie ich dann so geschaut habe, wenn ich dann anscheinend wirklich nur nach Bildern gehe, dann schaut es einfach eine Person.
Und hattest du, was für eine Altersklasse hast du gesucht?
Ich habe echt angegeben von 25 bis 49.
Wie alt bist denn du jetzt eigentlich?
35.
Ja, das ist ein gutes
Sozial. Aber habe dann schon eigentlich gemerkt, weil ich mir dachte, ja, Alter ist mir nicht so wichtig, aber habe dann schon gemerkt, dass ich ältere Typen komisch fand und jüngere Typen mir zu jung vorgekommen sind. Also man bleibt dann doch ein bisschen
so in der näheren Range. Aber man hat, glaube ich, in der Altersklasse, ich spreche da aus eigener Erfahrung, was das Online-Dating betrifft, tatsächlich eben so mit Mitte 31 so 10 Jahre nach vor und 10 Jahre nach hinten so, als mögliche Kategorie. Ich glaube, besser wird es irgendwie nicht mehr.
Ja, ja.
So, nutze es aus. Okay, also, Nase vom Blaha. Mir gönnte sie nur einen kurzen Seitenblick und ein lahmes Hallo Yvonne, während sie meinen Mann mit sichtlichem Vergnügen musterte. Bruno, du siehst aber gut aus. Da muss ich unbedingt ein Foto machen, sagte sie und klimperte mit ihren falschen
Wimpern. Dass sie die Brille rauf tut und sowas
sagt. Wow, manche haben es nötig.
Und vor allem ein Foto jetzt von ihm machen will. Was tut sie denn damit?
Draufwichsen.
Masturbieren.
Ich weiß es nicht, Jasmin.
Schon hatte sie ihr Smartphone gezückt, trat einen Schritt zurück und fotografierte Bruno.
Ja.
Genießerisch schaute sie aufs Display und konnte sich anscheinend gar nicht satt sehen. Also, okay. Was ist das?
Ihre Hand wanderte in ihre eigene Hose.
Oder?
Und sie stöhnte leicht.
Bruno lachte verlegen, sonnte sich aber schon in der Bewunderung. Das merkte ich ganz genau. Ich wäre am liebsten im Erdboden versunken. Seit wann wurden Männer fotografiert, weil sie angeblich so gut aussahen? Ja, seit wann wurden Männer fotografiert? Also wirklich. Ich stand daneben wie ein hässliches Entlein, obwohl ich mich extra aufgebrezelt hatte. Aber das nahm niemand zur Kenntnis. Ah, sie ist eifersüchtig. So schauen wir aus.
Ja, ich finde, es ist ein ziemliches Machtspiel. Zuerst will sie ihn so demütigen und sagt, er soll dünner werden. Aber dann, wo sie merkt, sie verliert Kontrolle.
Ja, und da klimpert jemand andere mit den Wimpern. Ne?
Schon eine arge Person,
die crazy. Nur Bruno wurde bewundert und angehimmelt. Schon war er von der gesamten Damenwelt unserer Freunde umzingelt und erzählte von seinen Erfolgen auf der Waage. Man muss als Frau schon sehr über den Dingen stehen, wenn es einem egal ist, dass man selbst für andere nur noch Luft ist. Ich jedenfalls musste ganz schön schlucken. Und es kam immer schlimmer.
Drama Carbonara. Was ist, wird schlimmer? Ich will lesen. Peinlich, jetzt verlese ich mich voll und alle merken, dass ich
dann kannst du noch mal von vorn beginnen.
Wenn du verarscht bist, beginnst du den Satz nochmal von vorn.
Ich kann mich noch ganz genau
an den Schock, mach so.
Der mich traf, als ich 2 Tage später am PC saß und einen kniffligen Text bearbeitete. Wenn ich arbeite, habe ich nur Augen und Ohren für die Wörter, die ich gerade übersetze.
Oh, was ist das zum Beispiel?
Bedienungsanleitung.
Doch der Klingelton von Brunos Handy ließ mich aufhorchen. Und dann seine Stimme. Ich hörte nur Bruchstücke, denn er sprach ziemlich leise. Aber was er sagte, ließ mich zusammenzucken. Ja, Vero, wenn du meinst. Veronika, diese falsche Schlange, was wollte die von meinem Mann? Ich stand auf und schlich zur Tür, um besser lauschen zu können. Immer dieselbe Runde, hörte ich ihn sagen. Und dann, also gut, morgen früh um 7.
Das ist so sexy, oder? Fuck. Morgen früh um 7.
Oh ja. Schnell setzte ich mich wieder an meinen Schreibtisch. Meine Knie zitterten, mein Atem ging ganz schnell. Ich hatte so feuchte Hände, dass ich nicht weiter schreiben konnte. Dieser Schuft, da verabredete er sich mit dieser dummen Pute. Aber diese Suppe wollte ich ihm gründlich versalzen. Ich beschloss, den beiden aufzulauern und mich ihnen in den Weg zu stellen.
Wie scheiße. Im Laufoutfit.
Boah, Yvonne ist echt.
Im Pyjama um 7.
Brunos Laufrunde kannte ich ja. Es war derselbe Weg, den wir oft am Abend zusammen gingen. Am nächsten Morgen stand ich früher auf als sonst und verließ das Haus schon vor Bruno. Den Wagen packte ich etwas entfernt, damit Vero und Bruno ihn nicht entdecken konnten. Und dann lief ich bis zu einer Stelle, an der Waldweg eine Kurve macht. Hier mussten sie vorbeikommen. Hier würde ich sie zur Rede stellen. Heimlich zusammen.
Was macht ihr da? Sport! Aber ich finde wirklich, wenn man eifersüchtig ist und so Aktion plant, und ich glaube, jeder hat irgendwann einmal was in der Variation gemacht vielleicht oder
Nie im Leben.
Ich auch nicht. Ich schon.
Ah ja. Bist du Yvonne vielleicht? Das ist deine Geschichte. Lesen wir
sie besser. Was hast du da gemacht?
Deswegen wollte sie unbedingt. Hä?
Was hast du da gemacht?
Ich war es nicht eben jemanden auf frischer Tat ertappen, Action.
Mhm. Aber das ist doch offensichtlich, dass sie die einfach zum Laufen verabreden. Also da wäre überhaupt nicht eifersüchtig. Ja, soll er Sport machen gehen mit der?
Ja, okay. Also ich meine, Entschuldigung.
Aber nach der Foto-Action und so?
Ja.
Ach so, na gut, sie ist halt heiß auf ihn, aber das heißt ja nicht, dass er heiß auf sie ist.
Ja. Aber diese heimlichen Verabredungen,
sie vertraut ihm nicht.
Niemand sieht
er. Mhm. Vor allem, war es heimlich? Weiß man ja gar nicht. Sie hat ihn ja gehört, er hat sich nicht versteckt.
Aber er hat sie auch nicht erzählt. Ja. Er hätte ja sagen können nach der Party, so, übrigens, morgen treffe ich mich mit der Veronika zum Laufen in der Früh.
War alles easy, oder? Nur da hätte es die Scheidung gegeben.
Hm. Von, ja.
Naja, Yvonne sieht das eben so wie du.
Ja.
Heimlich zusammen joggen, das war ja wohl das allerletzte. In mir fraß die Wut, jedes letzte Fünkchen Verstand, das weiß ich heute. Denn es kam alles ganz anders. Eigentlich hätte ich selbst drauf kommen können, wenn ich auch nur ein bisschen nachgedacht hätte. Noch heute ist es mir unangenehm zu erzählen, was dann geschah. Ich hörte sie herankeuchen. Aber das Keuchen kam nicht aus der Kehle von Bruno. Und auch nicht aus Veronikas grell geschminkten München. Nein, es war Martin, mit dem Bruno joggte. Oh. Okay. Veronikas Mann.
Oh Gott.
Was machst du denn hier? Rief Bruno, als ich mit hochrotem Kopf aus dem Unterholz auftauchte. Aus dem Unterholz? Okay. Und mich ihnen entgegenstellte. Zunächst fehlten mir die Worte. Damit hatte ich nicht gerechnet.
Ja, aber vielleicht hat sie so Camouflage-Kleidung an.
Eben, das habe ich mir jetzt auch Gell? So vorgestellt.
So. Ja. Die ist jetzt so voll auf Army gestylt.
Und ist so grün geschminkt. Aber sympathisiert ihr eher mit Yvonne oder mit Bruno?
Bruno. Na, auf jeden Fall mit Bruno.
Du ja, Yvonne, oder? Du bist eher Team Yvonne.
Ja, du glaubst. Du hast Angst, dass ich Team Yvonne bin. Aber ich bin nicht wirklich Team Bruno. Der Bruno hat mich bis jetzt überhaupt nicht überzeugt. Ich weiß von seiner Persönlichkeit nichts. Mhm. Ganz ehrlich.
In diesem Moment bin ich eher Team Er. Ich finde beide total weird. Aber
stimmt. Okay, damit hatte ich nicht gerechnet. Mir war so nach Bewegung heute Morgen, stammelte ich. Martin glotzte mich an und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Du also auch? Was ist nur mit euch los? Fragte er, immer noch schwer atmend. Seid ihr denn alle total verrückt? Das war das erste und das letzte Mal, dass ich gejoggt bin.
Sagt der Martin.
Ich weiß auch nicht, wer das sagt. Da kann Veronika sich auf den Kopf stellen. Ich mache nicht mehr mit.
Ah, die Veronika will das ihr Mann auch abnehmen.
Okay, verstehe.
Deswegen hat sie ihn kontaktiert. Geh bitte, kannst du den Martin überreden?
Deswegen hat sie ein Foto gemacht, um es ihrem Mann zu zeigen vielleicht.
Genau. Schau, wie super der ausschaut.
Verstehe.
Häng dich da mal dran und geht's gemeinsam joggen.
Was auch wieder urgemein ist. Ne? Wenn, stell dir mal vor, der Mann kommt heim mit einem Foto von einer anderen Frau, die urschlank und gut ausschaut und sportlich ist und sagt, du Schatz, magst du nicht mit der Susi morgen hier laufen gehen? Die ist so sportlich.
Ja. Also eigentlich schon Mordgrund. Er rollte mit den Augen und stampfte mit dem Fuß auf. Bruno dagegen sah mich durchdringend an. Logisch, er hatte mich durchschaut. Aber er fand es auch richtig, dass ich mit Martin zusammen zurück zum Parkplatz ging. Dann hast du eine Stütze, rief er seinem Freund noch lachend nach, falls du einen Schwächeanfall bekommst. Wer hat gut lachen, murmelte Martin. Er ist ja auch 10 Jahre jünger und bestimmt 20 Kilo leichter als ich. Bruno joggte von da an nur noch allein. Aber er verlor Kilo um Kilo. Und das wurde immer mehr zum Problem für mich.
Der ist einfach irgendwann nimmer da.
Mhm. Ja, ich glaube, es endet dann irgendwie so im Spital, auf der Anorexiker-Station. Naja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Denn schon der nächste Besuch bei meinen Schwiegereltern zeigte mir wieder, dass meine Welt nicht mehr in Ordnung war. Bruno, du siehst ja toll aus, rief seine Mutter, umarmte ihn und wollte ihn gar nicht wieder loslassen. Ich stand daneben und versuchte ein Stückchen von diesem Lobkuchen abzubekommen, indem ich das Buch erwähnte, das ja immerhin ich für ihn gekauft hatte. Aber Schwiegermama wischte meine Sätze nur mit einer Handbewegung beiseite, als wollte sie eine Fliege verscheuchen. Beim Mittagessen, als Bruno sich keine Kartoffeln auftat und stattdessen nur viel Salat auf den Teller neben sein Steak häufte, bekam er weitere Komplimente. Ja, Yvonne, sagte meine Schwiegermutter mit spitzen Lippen, Jetzt musst du dich aber anstrengen, damit euer Altersunterschied nicht noch sichtbarer wird.
Oh, wie gehen die überhaupt miteinander um? Das ist ja ein Wahnsinn, so oder? Hardcore.
Die Betonung auf dem Wörtchen noch saß. Ich konnte nicht mehr. Ich brach in Tränen aus und lief aus dem Raum, schnappte mir den Autoschlüssel und rannte zu unserem Wagen. In meiner Hast brauchte ich lange, um den Motor zu starten. So lange, dass Bruno angelaufen kam und ins Auto sprang. Das war gemein von meiner Mutter, sagte er. Aber nimm sie nicht so ernst. Ich soll sie nicht ernst nehmen? Rief ich verzweifelt. Was ist denn nur mit allen Menschen los? Geht es denn nur noch um Schlankheit und Schönheit? Ich weinte hemmungslos. Meine Schwiegereltern standen in der Tür und warteten, dass wir zurückkamen. Aber das wollte ich auf keinen Fall. Bruno war so lieb und verstand mich. Oh. Fahr um die nächste Kurve, damit sie uns nicht mehr sehen. Da kannst du dich erstmal beruhigen.
Sie werden vergessen, dass wir da waren.
Oh, nett. Das tat ich. Ich stoppte den Wagen, als wir aus der Sicht waren. Bruno strich mir mit der Hand übers Haar. Yvonne, lass dich doch nicht verrückt machen. Damit der Altersunterschied nicht noch sichtbarer wird, schluchzte ich und versuchte, meine Schwiegermutter nachzuäffen.
Ja, Moment mal, wie alt ist jetzt er und wie
ich glaube, das ist 42.
Ach so, das ist drin. Aber wie alt er ist, weiß man nicht, oder?
Bedeutend jünger anscheinend.
So 20 oder so.
Der Bruno.
Bei 20 und 42 war der Altersunterschied kaum spürbar vorher auch, ne?
Ja, stimmt.
Jetzt schon.
Sehe ich wirklich so viel älter aus? Ah, jetzt wissen wir es. Die 2 Jahre.
Zwei Jahre? Drama Carbonara, Baby.
2 Jahre?
Die 2 Jahre, sagte er schmunzelnd und erwähnte die viel ältere Frau des französischen Präsidenten.
Ah, ja. Die irgendwie 30 Jahre älter ist oder so.
Ja, und
5.
Seine Mentorin. Das brachte mich noch mehr auf die Palme. Reicht es denn nicht, dass man sich liebt? Fragte ich verbittert. Ich sah Bruno tief in die Augen. Liebst du mich überhaupt noch? Wollte ich wissen. Bruno streichelte mich und murmelte beruhigend auf mich ein, redete von meinen schönen Augen und wie sehr er mich doch immer mochte und wie toll er es fand, dass ich ihm zu seinem Traumgewicht verholfen hatte. Das ließ die Tränen gleich doppelt so stark fließen. »Kannst du nicht wieder so sein wie vorher?« fragte ich und schmiegte mich an ihn. »Du wolltest doch, dass ich abnehme«, sagte er. »Ich habe dabei doch nur an deine Gesundheit gedacht«, gestand ich. »Freust du dich denn gar nicht darüber, dass ich so gut aussehe?« Diese Frage hatte ich mir selbst schon mehrmals gestellt. Und ich war zu keiner abschließenden Antwort gekommen. Einerseits fand ich meinen Mann hinreißend toll, so wie er jetzt aussah. Andererseits nagte ein ständig wachsendes Minderwertigkeitsgefühl an mir. Ich sah nicht schlecht aus, nein, aber ich sah aus wie immer. Ich hatte keine Verwandlung durchgemacht, so wie er. Außerdem war ich 2 Jahre älter.
Wir haben auch überhaupt kein anderes Gesprächsthema, oder?
Ja, da passiert sonst nichts. Das hatte man vorher nie gesehen, denn Bruno war ein dicklicher Mann, der nicht viel Wert auf sein Äußeres gelegt
der
hatte.
Der nicht viel Wert war.
Habe ich mir auch gerade gedacht, wirklich. Gott. Ja, also es würde mich nicht wundern, wenn sie sowas sagt.
Aber
oder?
Interessant, ich dachte, das wäre die am wenigsten abgründige Geschichte, aber sie ist eigentlich
sie ist mega abgründig. Ja, voll.
Kommt schon einiges zutage.
Ja. Nun war alles ganz anders. Durch den Gewichtsverlust hatte er sich ganz neu einkleiden müssen. Schicke Jeans, enge Pullis, das war eine Veränderung, die jeder bemerkte. Während ich so darüber nachdachte, machte es Klick in meinem Kopf. Auch ich musste mich verändern. Ich wollte genauso strahlend aussehen wie Bruno.
Sie
und
jetzt dicker.
Ich hatte einen guten Anlass dafür, genau.
Er freut sich, dass sie endlich dicker wird.
Meine jüngere Schwester Mona hatte uns zu ihrer Hochzeit eingeladen. Nur noch wenige Wochen, dann war es soweit. Zeitsprung. Fast 1.000 Euro. Das gesamte Honorar meines letzten Auftrags habe ich in Kleidung umgesetzt.
1000 Euro. Mhm. Eine Shoppingtour.
Anscheinend, ja. Sie bei der Hochzeit ihrer Schwester wird sie mega gut ausschauen.
Ein Blazer, 500 Euro. Geht schon.
Okay, sie hat jedenfalls 1000 Euro.
Dazu noch ein Friseurbesuch und auch die Kosmetikerin bekam ihren Teil ab. Es ist fast so, als würde sie heiraten, gell?
Ja, sie will halt einfach fucking gut ausschauen, neben ihrem wahnsinnig schlanken, sportlichen
Mann. Ja, vor allem, wenn die Veronika auch Mann dort ist.
Hat sie auch so irgendwie so Schönheitsoperationen noch aufgelegt.
Ja, das ist nur noch und Fettabsaugen. Ich habe letztens gehört, 250 Euro. Eine Freundin von mir hat das gemacht, schaut
was gut aus. Stirnbotoxen oder was?
Nein, die ist schon über 50 und hat sie da unten die
Augenringe,
diese Tränensäcke, Augenringe-Partie machen lassen. Schaut so
aber gut schaut sich an, wie der Toni Polster ausschaut. Das zum Beispiel ist wieder spooky.
Aber ich finde immer so, man nimmt immer so diese totalen Negativbeispiele, aber man weiß ja nicht, bei wem schaut es einfach nur gut aus. So, ja, man denkt immer so, irgendwelche verjüngungskosmetischen Eingriffe.
Ich bin dem nicht abgeneigt.
Dass der Menschen irgendwie dann urentstellt ausschauen, aber das stimmt ja nicht. Viele, also es machen ja viel mehr, als man es Leuten ansieht. So.
Mhm. Ja,
die Frage ist, bis zu welchem Grad schaut es noch gut aus? Okay.
Und vor allem, wann gibt man darauf rein, dass man es einfach übertreibt? Ja.
Aber man sieht ja dafür, dass das extrem viel genutzt wird. Mhm. Sehe ich selten ein Gesicht irgendwie im öffentlichen Raum und mir denke, boah, voll Botox.
Mhm, also, das stimmt.
Das machen schon viel mehr Leute eigentlich so. Mhm. Aber ich hätte auch Angst, dass ich dann so, niemand will, dass man einem das ansieht irgendwie.
Ja.
Aber ich glaube, es ist ein Riesenunterschied, wenn man sich jetzt so diese klassischen Insta-Schönheiten anschaut, die alle so Hyaluron und aufgespritzte Wangenknochen und hier und
ja, aber das ist wieder ein extremer so Look dann halt auch. Ja.
Extremer Look, aber auch irgendwie so gleichförmiger Look irgendwie. Mhm. Und die sind aber alle so, sagen wir mal, Mitte 20 oder sowas herum. Da frage ich mich halt, wie schauen die dann aus so in 10 oder in 15 Jahren, wo, wenn man dann nämlich wirklich irgendwann Falten kriegt, Augenringe kriegt, da, wo man wirklich so ein bisschen nachjustieren kann, was cool ist, der Zug ist dann schon abgefahren irgendwie.
Aber lässt das dann irgendwann einmal nach und dann ist es einfach weg oder hat es irgendwelche...
Theoretisch ja, aber wenn du immer wieder nachmachst und das ist ja so wie beim Tätowieren gehen, ne? Du fängst einmal an und dann könnte man vorstellen, dass es so ein Suchtfaktor ist, ne? Du willst immer weiter optimieren, gerade im Gesicht.
Aber eher bei manchen Leuten, bei den meisten wahrscheinlich nicht, sonst würde man ja viel mehr so total arge Gesichter sehen, weil es ist ja ziemlich leistbar für alle Menschen und ich, jetzt bin ich ja noch nicht so ganz in dem Alter, aber ich kenne schon ein, zwei Leute, die ein bisschen was machen und wo ich mir denke, weil man hat ja manchmal so eine Anti-Haltung, so 90er oder so war das eher was, ja, das machen halt urgestörte, schönheitsversessene Verrückte und jetzt ist es doch schon so ein bisschen Alltagskosmetik.
In der Mitte der Gesellschaft angekommen.
Genau. Aber trotzdem ein bisschen ein Tabu. Und es ist fast schon so, als Feministin soll man sagen, nein, man lässt nichts machen, man will natürlich altern, aber das finde ich ja auch urdeppert. Also wenn man Bock hat, irgendwas machen zu lassen, soll man das halt machen. Aber eben, ich frage mich auch, wo ist so, wer macht das? Bei wem schaut es okay aus? Wann wird es creepy? Irgendwie?
Ich frage mich vor allem in der Relation, wie viele Männer das mittlerweile machen.
Oder?
Kleine Umfrage. Sagt sie uns doch, liebe Dramovic.
Jetzt kommt die Werbeeinschaltung von Dr. Knabel.
Und jetzt die Werbeeinschaltung. Nein, wir haben alle nichts machen lassen bisher. Wir sind aber für Tipps und Tricks natürlich dankbar. Also sagt uns Bescheid, wie es euch da mit dem Thema so geht und ob ihr da schon hier irgendwelche Empfehlungen.
Ja, wir wollen vorher-nachher-Bilder sehen. Nachher-Bilder.
In Wirklichkeit, ja. Aber ich wollte es nicht sagen, aber ja, genau das will ich.
So, also sie hat so viel Tamtam, habe ich bei meiner eigenen Hochzeit nicht veranstaltet, um schön auszusehen. Aber es hat sich sowas von gelohnt. Die Füße schmerzten zwar nach der durchtanzten Nacht, obwohl ich die roten Pumps zuvor gut eingetanzt und zu Hause mit Bruno schon so einige Walzer auf dem Wohnzimmerparkett gedreht hatte. Seid ihr ein schönes Paar, hörten wir immer wieder, als wir mit den Verwandten und Bekannten zusammenstanden. Aber der Clou war ein Foto. Meine Schwester Mona schickte es mir zusammen mit ihrer Danksagung, auf der das strahlende Brautpaar abgebildet war. Ein Zettel war angeheftet, auf dem stand: das schönste Paar neben dem Brautpaar. Die Schrift kannte ich nicht, also rief ich Mona an, als sie aus den Flitterwochen zurück war. »Wer hat den Zettel geschrieben?«, wollte ich wissen. »Der Fotograf«, sagte sie. »Stell dir vor, er fragt, ob er euer Foto für seine Referenzmappe nehmen darf.«
Oh mein Gott!
Die Modelkarriere, zum Schluss ist sie da, so toll.
Für beide nämlich.
So ich toll. Fiel aus allen Wolken. Das war mal eine glückliche Überraschung. Auf der Hochzeit hatte Bruno übrigens wieder mal ziemlich normal gegessen. Ich denke, sein radikaler Schlankheitswahn ist zu Ende. Aber richtig dick wird er bestimmt nicht wieder. Dafür ist er inzwischen zu eitel. Und das ist auch gut so. Ende.
Oh, das ist das Ende. Oh, das schöne Happy End.
Ja. Zu eitel. Ich dachte, zu vernünftig wäre da jetzt das richtige Wort. Aber zu.
Aber da ist so viel schiefgegangen, oder?
Gefühlt wieder mal alles.
Ja. Aber Hauptsache zum Schluss noch die kleinen Wünsche noch, so die Stars auf der Webseite von diesem Fotografen werden. Urgeil.
Toll.
Ja. Wisst ihr, ja, das ist so wie eben auf irgendeiner so Simmeringer Hauptstraße bei so einem Photoshop, wo dann halt so die Leute hängen und das ist so, wow.
So schwangeren Fotos finde ich immer am geilsten. Diese Paare, die sie so fotografieren lassen, in so geschmackvollem Schwarz-Weiß, so
mit halt nackt und so. Und so.
Ja. Oder so eingearbeitet, so reingraviert in so ein Stück Glas oder so.
Oder diese Abdrücke, wo dann auch die Brüste drauf sind, dass sie sich an die Wand hängen und so. Das ist
auch schrecklich. Hat sie sowas jemals machen lassen?
Mhm. Also selber gemacht?
Ja.
Ja, ja. Aber ich habe es mir nie aufgehängt. Ich habe es dann irgendwann weggehaut.
Mhm. Ah, es gibt ja diese Facebook-Gruppe Wien verschenkt. Und da
war vor kurzem
so drei ihrer Schwangerschaftsabdrücke verschenkt. Nein.
Und die waren so an der Wand so montiert,
nämlich weird. Und es waren auch so ganz viele Kommentare und dann haben die Moderatoren gemeint, bitte nicht kommentieren, was Leute verschenken, sondern nur. Und sie hat dann eh reagiert, sie gemeint, na, sie meint nur, sie braucht das nicht mehr und ob es vielleicht ein Künstler braucht.
Bevor sie es halt weghaut.
Aber es, im ersten Moment war es halt schon sehr weird, so magst du meine drei Schwangerbäuche in Gips kaufen? Oder holen, einfach abholen.
Abholen. Und ich glaube, es waren mehr als drei. Es war so eine ganze Wand voll. Ah, ja. Du hast ein schlechtes Foto.
Aber das ist ja super, weil da brauchst du ja quasi nur so ein paar Löcher reinbohren und dir auf deinen Körper drauf spannen, dann so ein T-Shirt drüber und bist schwanger. Aha. Kannst mal üben und mit Kartoffeln füllen oder so, für die
Schwangerschaftsgurt.
Fürs Gewicht.
Mit Kartoffeln füllen.
Damit irgendwas schwerem halt. Nicht flüssiger.
Ja, also ich meine, man kann vielleicht auch einfach in so ein Polster nehmen, aber einen Gipsabdruck kaufen von einer anderen Frau und ihn mit Kartoffeln füllen. Ist natürlich auch eine Idee. Also.
Vor allem auf Willhaben suchen danach. Also irgendwer sitzt da drinnen, sitzt da irgendwo und denkt sich mal, bitte so einen Gipsabdruck, den will ich mal schon so irgendwo.
Zweige Suche. Suche Schwangerschaftsbäuche aus Gips und zweitens suche Kartoffeln.
Brauche Kartoffeln.
Okay, whatever.
Dürfen ruhig keimen.
Ist egal, geht nur ums Gewicht. Ja, puh. Ja, also welches Team seid ihr jetzt zum Schluss hin eher gewesen? Wenn man das
Team
so sagen
Bruno.
Kann.
Jetzt, wo ich seine Persönlichkeit ein bisschen kennengelernt habe, finde ich Team Bruno.
Ja, ich finde beide scheiße eigentlich.
Ja,
ziemlich scheiße.
Danke, ich auch.
Ja. Ja, wie gesagt, also über Bruno hat man nicht so viel erfahren, außer dass er halt...
Aber wie es sich dann in der Notsituation gezeigt hat, ist er irgendwie ein netter Typ, oder? Er hat sie offensichtlich lieb und
bla. Nein, ich fand halt sie schon sehr arg eigentlich so.
So eine Wagenverschenkerin, oder? Also, dass die einfach eine Waage verschenkt, das ist echt...
Na, das fand ich das Allerärgste, wirklich. Das Buch wurde nämlich total oft nachher nur erwähnt, aber diese Waage nicht.
Ja.
Und das ist echt gemein. Also, wenn mir mein Partner eine Waage schenken würde, dann, also da hätte den ärgsten Minderwertigkeitskomplex, das war furchtbar.
Und so lieb er auch reagiert hat nach der Action bei seinen Eltern, das ist keine liebevolle Beziehung, die führen. Das ist echt ein bisschen, die haben einen Schaden, beide in Wirklichkeit.
Ja. Ich mag dich eh voll, aber gestört.
Aber interessant wäre, was Bruno eigentlich so macht. Also er mag halt Teleskope. Also.
Das ist alles, was wir wissen von ihm in Wahrheit. Und er ist draufgekommen, er kann auch gut Bohnen anweichen. Das ist ein
Klingt
Talent.
Schon irgendwie so nach seinem, so nerdigen
Veganer
oder so.
Vielleicht auch Hausmann.
Vielleicht wird er Diätologe jetzt. Macht sich selbstständig, gibt
oder
Workshops.
Personal Trainer.
Ja, genau.
Oh Gott.
Na. Also, liebe Leute da draußen, lasst euch da nicht stressen. Wirklich. Echt. Es gibt
Alle Männer sind schön.
Alle Männer sind schön, auch die Dicken und die Dünnen und alle Frauen auch. Aber lasst sich wegen so einem Scheiß nicht so minderwertig. Also ich denke mal, wenn man sie kennenlernt und lieben lernt, dann das ist ihm doch das völlig wurscht irgendwie, dass man das dann so zum Thema macht, da können Beziehungen irgendwie nur Probleme kriegen dadurch, oder?
Und wenn eure Freundin eine Waage schenkt, dann ruft es mich an und ich helfe euch.
Genau, ich übernehme dann
also entweder Steffi Mann oder gern. Männernotruf.
Ich habe da so einen eigenen Männernotruf-Hotline eingerichtet.
Aber nur für dicke Männer.
Nur für dicke Männer.
Okay. Und dann schnappt euch die Popcorn, geht ins Kino und schaut euch den neuen Film an.
Ja.
Mit der Steffi.
Oh, ja.
Ab wann gibt es den?
20. August.
20. August. Mhm. Mit extrem vielen netten Leuten. Der ja. Ostrowski spielt mit, der David Scheidt, der bei uns auch schon mal lesen war, mhm. spielt okay. auch mit.
Ja, sehr sympathischer Typ. Also sehr
er war an unserer ersten
Lesung. Das Team war total nett, muss ich schon sagen. Ich bin nicht sicher, wie der Film so ist. Das ist, muss das Publikum beurteilen, aber das Team war auf jeden Fall ganz lieb.
Ja, dann liebe Grüße an das Team da draußen. Und ab August könnt sich dann den Film, der heißt auch, einfach Sargnagel, oder?
Mhm, ja, mhm. Das wurde irgendwie durchgesetzt. Ich habe gesagt, ja, mir ist wurscht, wie der Film heißt, Hauptsache nicht Sargnagel, der Film. Mhm,
super.
Und ich bin dann oft nicht so gut, mich durchzusetzen in so Kulturszenen und jetzt heißt er halt Sargnagel, der Film.
Aber, aha, na gut, super.
Das muss ich damit reden.
Also ich bin schon ein bisschen neugierig, ich glaube, ich werde ihn mir sicher anschauen. Mhm.
Liebe Steffi, es war uns eine große Ehre, leibend, dass du da warst.
Ja, danke für die
Einladung. Was nimmst du vom heutigen Abend mit?
Das Gästebuch, den Bunschgrapferl.
Naja, also ich finde diese Sachen, also ich habe ja auch mal eine Phase gehabt in einem Sommer mit meiner Familie, wo wir diese Hefte extrem wirklich? Viel gelesen haben.
Ja, deswegen oh, ich liebe deine Familie.
Und ich finde das sehr gut geschrieben eigentlich, also wirklich, ich denke mir, das sind echt... Bin immer sehr neugierig, was für. Vielleicht könntet ihr mal wen einladen, der wirklich Autor oder Autorin ist.
Das wäre so toll. Ich würde extrem gerne mal den kennenlernen.
Das heißt, das sind Geschichten aus dem Leben gegriffen. Da ist alles in Wahrheit so passiert. Irgendwann.
Ja, und auch doch sehr plastisch beschrieben. Also, ich habe jetzt zum ersten Mal einen Langtext geschrieben und habe mir gedacht, ja, so schlecht finde ich das jetzt alles nicht. Das ist schon sehr bildhaft. Und, also,
und
ja.
Die Frage hat man dir ständig gestellt, oder? Du hast jetzt quasi deinen ersten Roman rausgebracht und man hat dich ständig gefragt, was ist jetzt eigentlich, hast du dir jetzt schwer getan mit so einem langen Text, oder?
Ja, also ich finde auf die Definitionen in Wirklichkeit, ja, also die sind oft sehr auch stereotyp beladen. Weil zum Beispiel meine anderen Texte könnte man eigentlich auch als Tagebuchroman bezeichnen. Also das ist echt so manchmal so Auslegungssache, wobei eigentlich ziemlich ähnlich ist wie meine anderen Texte. Es sind sehr kurze Episoden eigentlich, die ich da erzähle und die aneinandergereiht sind. Also es ist auch keine lange Erzählung in dem Sinn. Es sind einfach keine Daten dabei und so. Aber ich habe mir schon schwerer getan, in so Situationen reinzugehen und wirklich auch so ausführlicher auch Details zu beschreiben, weil das eigentlich überhaupt nicht mein Ding ist. Aber das braucht es halt manchmal, wenn man was Längeres erzählt. Genau. Und ich habe jetzt das gehört und dachte mir, oh, da kann man sich schon einiges abschauen. Also.
Shoutouts an die Kälteautoren.
Ja, sehr gut. Checkt euch das Buch von der Steffi dicht.
Genau. Und damit entlassen wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Und ich würde sagen, zwecks die Kalorien gibt es jetzt noch ein Stück Kuchen für uns alle.
Schmuggelkuchen.
Schmuggelkuchen. Ihr Lieben da draußen.
Schmuddeliger Schmuggelkuchen.
Macht es gut. Esst so viel Kuchen wie möglich. Wir haben euch lieb.
Ja, lass dich nicht von Yvonne's fertig machen.
Nein, scheiß auf die Yvonne's.
Prost, Mahlzeit.
Schmeiß eure Wagen weg. Tipp von mir.
YOLO.
Baba.
Ciao, ciao.
Servus. Und bevor ihr euch jetzt verabschiedet, wünschen wir uns noch ein, zwei, drei Dinge von euch. Und zwar erzählt euren Freunden, euren Omas, euren Tanten von uns. Und folgt uns auf Instagram und Facebook oder schaut vorbei auf www.dramacarbonara.at, um alle dramatischen Wendungen aus erster Hand mitzuerleben.
Falls ihr noch nicht dazu gekommen seid, abonniert uns auf Apple Podcasts und Spotify und schreibt uns auch gerne eine Bewertung. Wir freuen uns darüber, wie wahnsinnig, und für andere Hörerinnen ist es auch eine tolle Entscheidungshilfe.
Und zuletzt, helft uns bei der Recherche. Die Hefte gibt es in jeder Trafik und wir freuen uns über eure Fundstücke in unserem Podcast Drama Carbonara, laut und kommentiert vorzulesen. In diesem Sinne, ciao, Bussi, Baba und
Viert euch!